Echte Männer reden, der Podcast mit Stefan,
mit Jan
und mit Rüdiger. Hallo, liebe Menschen an den Endempfangsgeräten. Ja, echte Männer reden, der Podcast. Heute geht's zur Sache mit einem lieben Gast, Stefan, der sich gleich noch etwas ausführlicher vorstellen wird. Heute reagieren wir vielleicht auch ein bisschen auf Sätze wie echte Männer wählen rechts, die ganz erschreckend im Internet kursieren und junge Menschen, Männer verführen, dieser Aufforderung nachzukommen. Und wir mit unserem schon viel länger und viel besseren existierenden Slogan echte Männer reden, reden jetzt heute mal darüber. Ja, Jan, Stefan, ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Jan, leg los. Du hast dich schon warm geschrieben. Jan, gequatscht. Führ mal ein bisschen ein.
Genau. Ich hatte vielleicht noch als kurze Einleitung, ich klinge ein wenig nasal. Ich bin nämlich etwas verschnupft. Das sind so die Ausläufer von den Wintertagen. Langsam wird ja Frühling. Und trotzdem Die Ausläufer aus der Nase. Trotzdem fand ich es sehr wichtig, diesen Podcast zu machen. Ich wollte den auch nicht verschieben, weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Denn das, was Rüdiger vorhin schon so als Aufhänger benutzt hat, diesen Satz, echte Männer wählen rechts, in Anführungsstrichen, der kommt von einem AfD-Politiker, nämlich Maximilian Krah. Das ist der Europaabgeordnete oder der Kandidat. Leider wird er, ich hoffe nicht, dass er Abgeordneter wird, aber er ist der Kandidat für das Europäische Parlament. Und er hat in einem TikTok-Video genau das gemacht. Er hat junge Männer angesprochen. Auf der Plattform TikTok hat er sich in einem Video an junge Männer gewendet, die in ihrer Unsicherheit, in ihrer Verunsicherung, was soll ich denn machen, was wir alle kennen oder jeder junge Mann oder Junge in der Pubertät mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, und hat das eben auf eine Art und Weise getroffen, mit der ich nicht einverstanden war und das für eine sehr gefährliche Entwicklung halte. Und in meinem Kopf habe ich dann sofort daraus gemacht, verdammt, die Rechten kapern sich das Thema Männlichkeit und Männer. Es gab noch ein anderes Erlebnis, das liegt schon ein bisschen länger zurück. Im Jahr 2018 oder 2019 hatten wir den ersten Männerkongress in Berlin vom SKM-Bundesverband. Ich habe im Vorfeld ein wenig recherchiert und da ist mir aufgefallen, dass die AfD schon damals gesagt hat, dass sie die Männerpartei sei. Und mir stößt das häufig auf. Ich werde auch nicht müde, mich davon abzugrenzen und sehe es als notwendig an, dass wir das eben jetzt mal öffentlich machen und uns damit auseinandersetzen, was die neue Rechte oder was auch rechtes Gedankengut generell mit Männlichkeit zu tun hat. Genau, das war jetzt meine Einführung. Und
da uns dieses Thema so mega wichtig ist, haben wir einen Gast eingeladen, nämlich unseren lieben Kollegen Stefan Brunks, der selber männerfokussierte Berater in Monheim ist. Auch was zu dem Thema zu sagen hat. Aber Stefan, vielleicht erzählst du selbst, warum, wie du im Vorgespräch so schön gesagt hast, dir das Thema eine Herzensangelegenheit ist.
Ja. Wo fange ich an? Ich bin halt gefühlt in meiner Erinnerung relativ früh ein politisch denkender oder zumindest mitdenkender Mensch geworden. Hab so mit 10, 11 Jahren schon mit meinem besten türkischen Freund Karikaturen gemalt, mich damit auseinandergesetzt. Mein Freund ist später in die Türkei zurückgegangen, ist dort als in der linken Studentenbewegung auch verhaftet worden und saß dort im Gefängnis. Ich bin mit 12 bin ich Punk geworden, später auch Skinhead. Einer von den Guten, ja, und hab die lokale Antifa Auch wenn ich kein eingetragenes Vereinsmitglied war, doch immer wieder temporär sehr gerne unterstützt. Neben auf Demos gehen halt auch, da ich auch Kampfkunst treibe, als Anfang der 2000er die autonomen Nationalisten hier ihr Unwesen getrieben haben in Leverkusen und Leichlingen und Umgebung, einen Selbstverteidigungskurs gemacht und Shuttle-Service angeboten für die Besucher, die regelmäßig überfallen worden sind damals. Vom Kulturausbesserungswerk, hier das örtliche autonome Zentrum und solche Sachen halt. Und mich hat das wirklich, dieses Thema, genau wie du eben schon sagtest, wirklich sehr, sehr stark berührt, als Mölln war, als Hoyerswerda damals war, Solingen und so weiter. Ja, ich saß teilweise echt heulend vor Trauer und Wut halt vorm Fernseher und dass so etwas noch möglich ist in Deutschland halt. Und ja, wo es geht halt, wo ich Zeit und Energie dafür aufwenden kann, engagiere ich
Ja.
mich halt möglichst in der antifaschistischen Arbeit halt politisch. Ich war auch mal zeitlang tatsächlich in einer Partei aktiv. Um dann festzustellen, dass doch alle Parteien in der repräsentativen Parteiendemokratie ja, relativ ähnlich arbeiten und habe die Partei dann wieder enttäuscht verlassen und bleibt dann lieber in der außerparlamentarischen Arbeit. Genau, und ja, ich habe mich gefreut, als ihr mich angefragt habt. Als Spezialisten, als den ich mich jetzt nicht unbedingt betrachten würde, aber als jemand, der halt doch, ich bin jetzt 51 Jahre, ja, 35 Jahre, doch sich mit dem Thema bewusst auseinandersetzt, sage ich mal. Ne?
Also wir kennen dich ja, Stefan, aus unserer Weiterbildung auch. Und für uns war schon klar, du bist ein Spezialist, weil eben auch deutlich wird, wie sehr dich dieses Thema zu Recht bewegt hatte in deiner ganzen Geschichte. Mich bewegt es auch. Und ich glaube, wir müssen einfach, haben hier die Chance, auch ein paar Fragen zu beantworten oder zu stellen. Zum Beispiel auch, warum die AfD eben keine Partei ist wie jede andere. Wie du es gerade auch gesagt hast, wenn man sich mit Parteienpolitik, Demokratie beschäftigt, welche Bewertungen, Einwertungen und welches Bild von Gesellschaft auch da drin steckt. Ihr hattet gerade schon so ein paar Begriffe eingeworfen. Also bitte, wer gerade schon überfordert ist, bitte googelt selber, was in Mölln, Hoyerswerda und Solingen passiert ist. Dann könnt ihr, glaube ich, den Schrecken teilen, falls ihr es nicht der Erinnerung habt. Aber ich hänge natürlich noch an dem Gedanken des guten Skinheads. Stefan, die Menschen, die vielleicht sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, Jan, Stefan, vielleicht könnt ihr dem einmal auf die Spur gehen. Denn mit Skinheads verbindet man ja die vielleicht erstmal so die marschierenden Stiefelträger, die mit Flagge und erhobener rechter Hand unterwegs sind oder irgendwie am Bahnhof mit Glatze stehen und Unsympathie ausstrahlen. Aber es gibt ja eine Geschichte dazu.
Ja, genau. Also die eigentliche Skinhead-Bewegung geht zurück auf die ja, späten 60er Jahre eigentlich ist das entstanden. Und zwar ja, gab es in England, gab es halt die Mods zum Beispiel halt schon, ne, die mit den Rollern und mit dem Parker und so weiter, The Who und The Jam und so weiter. Die sich mit Rocker geprügelt haben. Die haben schwarze Musik gehört, halt auch Soul. Und irgendwann haben Einwanderer aus Jamaika, schwarze Einwanderer halt, den Ska halt mitgebracht oder den Early Reggae auch. Ne? Und dann hat sich so ein bisschen aus dieser Mod-Bewegung und den Root Boys aus Jamaika hat sich so die Skinhead-Bewegung entwickelt, die ihren Ursprung in der Arbeiterklasse eben hat, beides eben ja, sich dadurch ausprägte, dass sie sehr klassenbewusst war und immer noch ist. interkulturell jedoch eben gerade in ihren Anfängen antirassistisch und eigentlich auch erstmal mit Politik allgemein nichts zu tun hatte. Irgendwie die frühen Skinheads eben, die haben zu Reggae und zu Ska und zu Soul getanzt, zu Northern Soul. Im Fokus stand Spaß haben, Enjoy Yourself, ein berühmtes Lied auch. Ja, Alkohol, Trinken, Fußball war immer Thema. Gewalt durchaus auch in Form von Hooliganismus, sage ich jetzt mal. Fußball
Das
war auch mal Thema.
heißt, es gab von Anfang an schon so einen gewissen Männerbezug. Also es war
Genau,
eine
das gab es
Männerdomäne.
schon und gibt es auch immer schon, ne? Also das ist schon sehr mackerlastig gewesen, sage ich jetzt mal, damals auch, aber halt nicht politisch, nicht rassistisch, politisch in dem Sinne eben klassenbewusst eben, aber aus der englischen Geschichte eben auch heraus. Das änderte sich mit dem Aufkommen der Punk-Bewegung Mitte, Ende der 70er. Da entstand ein neuer Zweig der Skinhead-Bewegung, die Oi-Skins. Die Oi-Musik war Punkmusik, die aber so ein bisschen näher am Rock'n'Roll so ein bisschen mehr dran war, ein bisschen treibender, langsamer oft vom Beat her und gröhlend, immer oft mitsingtauglich halt. Aber eigentlich Punk halt, Oi-Punk halt. Und zeitgleich in der Thatcher-Area eben, ne, rückte ja große, also polarisierte sich nach rechts und links ja auch sehr, sehr viel. So die National Front kam auf und die hat so ein bisschen eben das Mackertum so aufgegriffen und den Hang zu Gewalt und Alkohol und Rumpöbeln und hat gezielt halt Teile der Skinhead-Bewegung politisiert und nach rechts tatsächlich geholt halt, ne? Und gegen Einwanderer dann nicht mehr die Einwanderer gefeiert, die Musik gebracht haben, sondern die Einwanderer dann eben verprügelt und so weiter und so fort. Dieses Skinhead, ne? Das waren dann eben die ursprünglichen Skinheads, die dann dabei geblieben sind bei ihrem interkulturellen Wurzeln, die haben diese Form von Skinheads sehr früh auch als Boneheads eben bezeichnet und sich klar von denen distanziert und teilweise dann auch deswegen dann tatsächlich auch politisiert, ne? Dann kamen Redskins eben auf, in Amerika die Sharpskins, also Skinheads gegen Rassismus. Die kamen sogar, ja, ne, und die waren aber immer noch auch sehr mackerlastig und leicht homophob eben. Daraufhin haben sich dann, hat sich die Rash-Bewegung gegründet, Red and Anarchist Skinheads, die halt tatsächlich aus einem linksradikalen Spektrum ihre Haltung dann eben auch eher definierte. Und genau, so sieht es dann eben heute aus. Und ich bin mit der Subkultur eben innerhalb der Punkbewegung in Berührung gekommen und Anfang, Mitte der 90er konnte man als Punk gar nicht mehr so viel reisen, was Provokation anging und da dachte ich, ach, wirst du Skinhead. Ja, Reggae habe ich schon immer ganz gern gemocht und neben Punk und Hardcore eben und ja, so trug es sich zu. Und dann bin ich halt Skinhead geworden und mir macht es einfach Spaß. Zu tanzen. Mir macht es tatsächlich auch Spaß, obwohl ich mich als reflektierten und wenn nicht sogar feministischen Mann bezeichnen würde, so ein bisschen mit dieser Macker-Attitüde auch zu spielen, aber halt in klarer Abgrenzung von tatsächlichen Mackern. Genau, und ja, so trug es sich zu. Noch Fragen?
Ja,
Ja.
ich habe, also ich hatte vorhin auch den Gedanken, dass wir über dieses Thema uns annähern, ne, weil da bist du, oder da sehen wir dich auch als Experten, den wir eingeladen haben, was mich immer so interessiert, ist, was hat die Menschen, die rechtes Gedankengut verfolgen oder sich da politisch ja leider engagieren. Wie können die Skinhead-Szene als Vehikel benutzt haben, um ihren Scheiß zu verbreiten? Also wo ist der Link dazu?
Ja, tatsächlich. Also ich habe es tatsächlich teilweise, ich habe es in den 90ern mitgekriegt. Ich kenne das aus Erzählungen halt ganz früh von der quasi ersten Generation Anfang der 80er, wie sich das irgendwann gespalten hat halt. So, ne? Und ich habe es jetzt nochmal erlebt. Auch innerhalb der Szene zu Corona-Zeiten, wo innerhalb der Punk- und Skinhead-Szene, auch und gerade vermeintlich der linken oder unpolitischen Punk- und Skinhead-Szene, sich nochmal Menschen auf eine ganz komische Art und Weise neu positioniert haben. Stichwort QuerdenkerInnen und so weiter und so fort. Die erstmal war es, glaube ich, mit der grundsätzlichen Haltung haben zu tun haben, halt gegen das Establishment sein, ne? Gegen althergebrachten Sachen, halt Sachen zu, ne, auch zu provozieren, sich auch vielleicht eine vermeintliche Selbstermächtigung halt, indem man eben in der Subkultur eine auf dicke Hose macht, eben den Leuten, den Menschen, die vermeintlich das Sagen haben, ihm zu zeigen, so, oh, mit uns nicht, wir können hier was gegenhalten, ne, und sind laut, sind stark, sind stolz und so weiter und so fort und sind eben da. Das hat, glaube ich, was so ein bisschen was damit zu tun. Und jetzt speziell in der Skinhead-Bewegung halt, ja, also also es gibt ja immer noch. Ich bin immer noch regelmäßig in Diskussionen verstrickt, eben wenn ich auf Konzerte gehe, von Oi-Bands halt, die sich nicht selbst zu 100% politisch links positionieren oder so, dass da eben auch hier und da eben auch vermeintlich unpolitische Skinheads eben auftauchen, die eben solche Politik ist scheiße, haben nichts zu tun, rechtsradikal, linksradikal, ist mir alles scheißegal, gab es auch mal ein Lied. Genau, aber dieses unpolitisch spielt immer der rechten Seite halt zu halt, ne? Also weil dann ne, es gibt dieses keine Toleranz der Intoleranz gegenüber, ne? Also das vielen Skins oder einigen Skins ist es aber halt, ja, geht Politik wirklich auf den Sack in der Form halt, dass da muss ich mich ja, weil das, glaube ich, auch zu kompliziert ist. So, ne? Das ist schwierig. So, ne?
Und
Und
ich.
sich links zu positionieren und klare Werte haben, sage ich jetzt mal, oder nicht mal links, sondern einfach nur antirassistisch, klar antirassistisch so zu positionieren, ist vielleicht ein bisschen schwieriger als einfach nur und ist egal, wem ich aufs Maul haue,
Ja.
Hauptsache ich habe Spaß dabei und ja, ne? Und das ist das, glaube ich, so ein bisschen so. Ja, die
Ich
Freude eben an Randale, an Gewalt, an Saufen, an Grölen. Und es ist so, ich sag mal, es gab in meiner Sozialisation, glaube ich, so einige Punkte, wären die nicht passiert, hätte ich in meiner Jugend vielleicht auch nach rechts driften können. Ich habe irgendwann mal, habe ich das so für mich reflektiert, so auch in meiner Arbeit oder in meiner Auseinandersetzung mit Männern aus der Subkultur, die eher rechts positioniert sind, so die jetzt nicht nur zu verurteilen und sagen, da habe ich nichts mehr zu tun, das kann mir nicht passieren. Also wie kann man rechts sein? So, wenn ich aber überlege, ich bin halt aufgewachsen in der Gegend, wo es eigentlich so gut wie keine Migranten gab. Die einzigste Migrantenfamilie, ne, das war die von meinem türkischen Freund, den ich eben schon erwähnt habe. Und da hab ich so ein bisschen ne, die Kultur kennengelernt, die Familie, ich habe die Brüder kennengelernt, ich habe die Eltern kennengelernt. Ich war ganz oft bei denen zum Essen und so weiter und so fort. Bin aber später in der weiterführenden Schule erstmal Tatsächlich hatte ich oft Schlägereien, wobei man kann es nicht Schlägereien nennen, sondern ich war oft Opfer von Gewalt, die oft von Jungs mit Migrantenhintergrund ausging. Ne? Und hätte ich nicht die positive Vorerfahrung gehabt mit dieser türkischen Familie, hätte das mich eventuell so prägen können, dass ich eben ja, ausländerfeindlich geworden wäre. Ne? Und später halt in der Sozialisation, auch wenn ich eben gesagt habe, ich habe schon früh politisch gedacht, aber als ich Punk wurde, ging es mir ja auch primär darum, laute Musik zu hören, beim Tanzen, auf Konzerten mich rumzuschubsen, viel Alkohol und vielleicht andere Substanzen zu mir zu nehmen und den Spießern auf den Sack zu gehen. So. Das hätte ich alles auch rechts außen haben können. Ne? Aber dadurch, dass ich auf Konzerte dann aber primär bei Bands gewesen bin, die eher links waren, dass ich eher auf Konzerte in autonomen Zentren gegangen bin und so weiter und so fort, hat das mich auch wieder in eine Richtung geprägt. Andersrum läuft es ja nicht anders. Ne? Stichwort Musik. Ne? In den 90ern gab es schon die Schulhof-Sampler, die die Faschos eben auf den Schulhöfen verteilt haben und wo eben auch genau eigentlich vom Stil her die gleiche Musik drauf war, halt, die ich gehört habe, aber halt von den Texten halt, die halt von den Texten aber vor Menschenverachtung halt gestrotzt haben. So, ne?
Und das ist so ein entscheidender Punkt, wo du vorhin sagtest, also irgendwie alles ist politisch und wenn ich mich nicht positioniere, werden die Sachen halt auch politisch vereinnahmt. Also ich erinnere mich noch, ich bin 81 geboren, in den 90er Jahren ging es halt so viel um die Frage, höre ich die Toten Hosen oder höre ich die bösen Onkels? Bei mir auf dem Land war das Entscheidungsmerkmal, das ist deutsche Rockmusik, das ist erstmal cool. Und die Politisierung habe ich erst im zunehmenden Alter verstanden. Und da geht es ja genau um die Haltung, die damit vermittelt wird. Und was ja gerade auch von rechts kommt, sind diese Abwertungsdynamiken, die mich auch sprachlos zurücklassen. Also die Menschen in Kategorien einteilen. Du bist ein guter deutscher Weißer und du bist irgendwie kein guter deutscher Weißer, also gehörst du nicht zu uns. Und diese ausschließenden Dynamiken in den Vordergrund rücken. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und die sprachlich dazu einladen, irgendwann ja auch vor Gewalt nicht rückzuschrecken und diese Zugehörigkeitsdynamiken so auszunutzen. Boah, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als unsere Verfassung neu gemacht wurde mit diesem wunderbaren ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, mit der Überschrift jedes Menschen. Und wir sind heute wieder in einer Debatte angekommen, wo es irgendwie darum geht, der eine ist besser als der andere, oder der eine verdient mehr, weil er irgendwie das richtige Blut hat oder die richtigen Eltern oder die richtige Hautfarbe. Das lässt mich sprachlos zurück. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir drei alle nicht in die rechte Richtung gerückt sind, sondern in die Mitte oder eher in die linke und versuchen, Brücken zu bauen und mit jedem Menschen. Ich meine, wir sind Sozialarbeiter, wir haben genug mit Menschen zu tun, die sich nicht immer durch 1A verhalten. Ausgezeichnet haben. Ja, deswegen finde ich das mega wichtig, auch dass wir uns mit dieser Folge positionieren. Ja, echte Männer reden. Oder wir auch manchmal als Männer, die sich mit Männern auseinandersetzen, auch Fürsprache halten für Männlichkeiten, auch manchmal in dieses Licht gerückt werden. Und deswegen ist es mir mega wichtig, auch zu sagen, alles, was mit Abwertung, Ausgrenzung, Rassismus, Faschismus, egal aus welcher Ecke kommt, das geht nicht. Also das ist einfach. Diese Zeit müssen wir überwinden und wie politisch das wird, dass eine ganze Partei sich wieder in Deutschland gründet, je radikaler sie mit ihrer Ausgrenzung und Abwertung wird, desto erfolgreicher wird sie in den letzten Jahren. Ich glaube, das zu verstehen, ja, wollen wir einen kleinen Beitrag zu leisten, warum das gerade auch eine Geschlechtskomponente hat und Männer so anspricht.
Ich hatte nämlich, als ich die Frage gestellt habe, auch noch einen Gedanken dazu. Ich habe natürlich den Wikipedia-Artikel gelesen dazu und mir ist ein Vortrag eingefallen von Ulrich Schneider. Das ist der Vorsitzende vom VVN BDA, das ist Vereins für die Opfer oder die Verfolgten des Nationalsozialismus. Und der hat hier in Krefeld mal einen Vortrag über etwas gehalten, was für mich so die Quintessenz aus allen Dokumentationen von Rechtsextremismus, von Spiegel TV und so in den letzten Jahren gewesen ist. Und er sagte, das ist ein etwas, was sehr, sehr viele Menschen überrascht hat in den letzten 10 Jahren, war eben, dass es diesen Stiefelfaschismus der NPD so, den gibt es zwar noch, aber darüber hinaus hat sich eben ein neuer Faschismus ausgebildet. Ich würde den jetzt Turnschuhfaschismus nennen, das Wort hat er nicht benutzt. Und das ist so ein, das ist für mich irgendwie noch so eine weitere Entwicklung von eben dieser einen, dass die Skinheads vereinnahmt worden sind, weil das ja eine Subkultur gewesen ist, die ja eigentlich sehr menschlich und auf eine Art und Weise aber auch so funktioniert hat, wie Männergruppen funktionieren. Du hast ja gerade den Begriff von Mackertum genutzt, ne? Es geht so um Männlichkeit. Und Michael Meuser, das ist ein kritischer Männerforscher, den ich für meine Masterarbeit sehr, sehr häufig gelesen, der sagte, ein Mechanismus im heteronormativen Männergruppen oder homosozialen Männergruppen ist, dass nach innen wird hierarchisiert und nach außen hin wird sich abgegrenzt. Und ich glaube, dass wenn wir die Skinhead-Bewegung ja, verstehen, zumindest habe ich dazu gelesen, du hast es erlebt, ich habe es eben noch nachgelesen, dass es eine Abgrenzung zu den Hippies gewesen ist, so in den späten 60er Jahren. Und
Zu den
dann,
Langhaarigen. Ja.
genau, und natürlich auch das Klassenbewusstsein ein identitätsstiftendes Merkmal hatte. Und so, vielleicht war es deswegen so einfach, oder vielleicht war es auch nur ein Zufall, ich weiß es nicht, dass das Männerbild, was ja versteckt auch irgendwo dahinter ist, ne, sagt es auch diese Oiskins, die dann ja, laut sein wollen und pöbeln wollen und vielleicht auch so dieses Malochertum, ne, wir gehen arbeiten, wir sind echte Männer, harte Kerle und Bogen rum zu lauter Musik, dass das auch vielleicht ein Einfallstor gewesen ist für rechtes Gedankengut.
Ja, das kann sein, genau, ja. Genau. Ja, was du sagst, um weiter vorne nochmal einzuhaken, was du gerade eben gesagt hast, also der große Teil, glaube ich, der rechtsradikalen Skinheads war viel weniger, also in den 80ern und Anfang der 90er viel weniger gut in ihrer Gruppe, Skinhead-Gruppe organisiert. Es gab ein paar Köpfe irgendwie, die haben das so ein bisschen gelenkt, instrumentalisiert, wie so eine Meute Affen, die konnten, ne, wenn man sie nicht gebraucht hat, konnten sie machen, was sie wollen, und man konnte immer auf die zurückgreifen, wenn man irgendwie was brauchte irgendwie. Ne? Hier, guck mal da, ne, das Asylantenheim, geht das mal anzünden oder so. Ne? Oder sorgt mal dafür, dass linke Subkultur nicht so stark wird irgendwie, ne? Haut mal regelmäßig den Zecken auf die Fresse. So. Also ich habe auch erlebt, dann eben Anfang der 2000er fiel das erste Mal so richtig, richtig deutlich eben auf, dass diese Bomberjacken, Springerstiefel irgendwie out sind. Und ganz erschreckend halt auf einmal schwarze
Ja, die
Hoodies,
autonomen Nationalisten,
genau,
ne?
die autonomen Nationalisten eben kamen. Ne? Hier in Leverkusen, wie gesagt, war das eine Gruppe von 20, 30 Jungs, so mit einem Anführer, der gerade auch mal 18 war, glaube ich, die sich innerhalb von einer halben Stunde irgendwie sammeln konnten und zuschlagen konnten
Ja.
irgendwie. Ne? Wenn ein Konzert war eben im KAW, das ist dann, also Kulturausbildungswerk, das AZ hier, das ist ein Weg von 10 Minuten, Viertelstunde bis zum Bahnhof oder eben vom Bahnhof dahin. Und da haben die dann eben den Gästen halt immer aufgelauert, so, ne? Dass wir dann eben Shuttle Service, genau, installiert haben. Und ja, und die waren vom schwarzen Block nicht äußerlich nicht zu unterscheiden. Ne? Das ist, und auch der Style der Aufkleber, der Symbolik eben, die haben
Ja,
die Antifa-Fahnen übernommen
voll.
halt.
Und ne, sozial geht nur national.
Genau,
Und nee,
und
Sozialismus, aber national. Irgendwie
genau,
diese.
national und so weiter und so fort. Genau, ne? Wobei das ja tatsächlich auch historische Wurzeln hat, ne? Der Nationalsozialismus halt. Auch die NSDAP verstand sich ja in ihren Anfängen tatsächlich als sozialistische Partei. Und genau, das krude, diese krude Vermischung dann eben wieder so in den Vordergrund eben kam. Genau. Und die haben sich auch teilweise bewusst distanziert eben von unorganisierten, vermeintlich dumpfbackigen Boneheads, Glatzen halt. Ne? Und diese nächste Welle ist jetzt ja die letzten 20 Jahre alt oder die letzten 15 Jahre extrem zu beobachten, dass es eben nicht nur in der Subkultur stattfindet, sondern dass es eben aus der Mitte der Gesellschaft oder heraus stattfindet oder wieder dorthin zurückfindet, immer mehr sich dahin verschiebt und dass ganz viele Anzugsträger, Krawattenträger, seien auch Dackel drauf, halt da dann halt maßgeblich die Köpfe eben sind. Und ja auch nicht nur und das in dieser Form ja auch schaffen, dann zu transportieren in die Mitte der Gesellschaft, auch außerhalb von Parteien wie AfD, dass sich dann eben fast alle Parteien des bürgerlichen Spektrums, ich sag mal, rechts von der Linken oder rechts von den Grünen, haben sich ja in verschiedenen Positionen halt dem Parteiprogramm auch der AfD angenähert, hier und da. Das, was,
Und
was, was, was
ja.
das Migrationsgesetze angeht und so weiter und so fort halt, ne?
Es hat, es hat, es hat alles verändert. Also wir sind ja auch mit einigen Politikern im Gespräch und die sagen, selbst wenn wir es versuchen, im Leisen mit den AfD-Kollegen zu reden, die ticken so anders und die zeigen immer wieder, dass sie überhaupt kein Interesse haben, auch in demokratischen Kontexten. Also ich schere jetzt mal alle über einen Kamm. Es mag auch da den einen oder anderen geben, der was anderes vorhat, aber interessiert nicht. Es hat sich ja auch immer wieder gezeigt, dass die AfD sich so weiterentwickelt hat, dass die einigermaßen liberalen oder mittleren Personen dann auch geschasst wurden und weggehen mussten oder einfach verstanden haben, was die hier machen, kriege ich doch mit meinen restlichen drei ethischen Werten nicht verhandelt. Und jetzt vielleicht nochmal falls sich jetzt der ein oder andere fragt, was machen denn die drei mittelalten Jungs jetzt da gerade für einen Politik-Podcast. Die machen auch Männerberatung. Also sich klarzumachen, wie dieses in die Mitte schwappen in die Gesellschaft und dieses immer wieder diesen Geschichten ausgesetzt zu sein, von wie Männer sind, wie Männer ticken, was einen echten Mann ausmacht, das berührt uns natürlich massiv in unserer Arbeit, weil wir ja in unserer Arbeit auch immer über Männlichkeit sprechen. Es gibt so Untersuchungen, junge Menschen verbringen bis zu 90 Minuten täglich auf TikTok. Also da, wo wir uns früher in Bud Spencer Terence Hill Film reingezogen haben, gehen die in die TikTok-Bubble und kriegen Botschaften von echte Männer wählen rechts. Wenn ihr echte Männer seid, dann kommen auch die Frauen. Wenn ihr echte Männer seid, dann findet ihr Kameraden und echte Freundschaft. Dann bist du wer. Und jetzt kann man ja darüber lachen, über diese banalen Blödsinn, der natürlich nicht stimmt. Aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja hier zum Beispiel die Umfrage von Plan International über junge Menschen, was die für ein Männlichkeitsbild haben. Die sagen ja irgendwie, es ist okay zwischendurch. Also über 30% sagen, es ist in Ordnung, wenn ich mal meine Freundin schlage. Über 30%. Also der sagt nicht nur. Also er sagt, die sagen, es ist in Ordnung und irgendwie über 80% sagen, es ist so okay, wie ich als Mann bin. Und das sind ja Geschichten, wenn man in dieser Beschallung ist und diese Messages hört, so sind Männer verfangen und sich eben halt dann auch in solchen Umfragen auswirken. Und erstmal sind das nur Wörter, Worte, das ist unser Handwerkszeug, aber es spiegelt sich ja in den Taten dann auch wieder, ne? Also wie du vorhin gesagt hast, was in Hoyerswerda werden also die Heime angezündet, die rechtsradikale Gewalt steigt. Und das ist ein Anstacheln, der für mich, und ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für uns drei, unerträglich ist, weil wir uns ja der Friedensarbeit gewidmet haben. Also wir drei machen Beratung. Wir beraten Männer, die gewalttätig waren. Wir beraten Männer, die andere Menschen schlecht behandeln, die sich dafür auch schämen. Wir versuchen, denen an die Hand zu geben, ein Männlichkeitskonzept zu finden, was auf Freundschaftlichkeit, auf Empathie, auf einen liebevollen, freundschaftlichen Umgang setzt, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, wir kämpfen jetzt an allen Fronten gleichzeitig. Einerseits kämpfen wir an dieser Front, die wächst. Also ich glaube, unsere Arbeit ist gefragter denn je, aber sie ist ja eigentlich sozialarbeiterisch und nicht politisch. Und
Ja.
die sozialarbeiterische Arbeit wird aber noch erschwert, weil wir uns in der politischen Ebene auch noch zeigen müssen, wie du das vorhin gesagt hast, Stefan, wir gehören zu den Guten. Wir gehören nicht zu jemandem, der politisch aufgestaffelt sind. Nein, wir sind überzeugte Demokraten. Demokratie ist mega anstrengend, sich immer wieder auseinanderzusetzen, Gespräche zu führen, um die beste Lösung zu ringen. Aber erstmal gibt es die Grundvereinbarkeit, alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben und alle Menschen sind mit der gleichen Würde, Wertschätzung und dem gleichen Respekt zu behandeln. Und jetzt kommt da eine Partei, eine wachsende Partei, die politisiert, so sagt, ja, aber eigentlich gilt das doch nicht für alle.
Ja,
Und
und ich glaube, da hat das soll jetzt nicht rüberkommen wie ein Lob, oder ich glaube, die AfD nutzt halt Kanäle, die brach lagen, ne? Du hast ja
ja,
gerade nochmal
absolut.
TikTok angesprochen und das Internet. Wenn wir mit unserem Telefon da sitzen, dann ist unser Stammhirn verbunden mit der ganzen Welt. Und da hat mal jemand von Meta, also Facebook, das ist jetzt dieser Meta-Konzern, gesagt, dass der das so bereut, an diesen Algorithmen da teilgehabt zu
Ja,
haben,
habe ich auch gehört.
weil das Ziel war eigentlich, mit einer Maschine oder einer Technik also Menschen über ihre Grenzen zu bringen. Was sie gemacht haben, war eine Maschine, die Schwächen von Menschen ausnutzt. Und er sagte
Genau.
immer, wenn wir für ein Produkt nichts bezahlen, dann sind wir selber das Produkt. Und so werden junge Menschen oder das, ich sag mal, die Gehirne von jungen Männern wird, das ist so meine Fantasie, die mir so stresst, permanent
Ja.
zugeballert mit diesem Bullshit. Und die gehen jetzt alle zur Wahl und
Und
wählen ein Europaparlament. Und das ist.
ja. Ja, genau. Wir sprachen damals noch von Subkulturen
Ja.
und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich über die Algorithmen, wenn ich mir einmal den falschen Scheiß anhöre, Dauerbeschallt werde. Und es
Ja.
werden ja auch die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen platt, die anständigen Männer, die anständigen Menschen mit diesen Botschaften einseitig beschallt. Weil man muss auch sagen, also ich kriege wenig, und also liebe demokratische Politiker, ich kriege wenig mit von den Linken, den Grünen, der SPD, der FDP und der CDU, wirklich die Angebote an Männer macht. Liebe Männer, wir brauchen euch als Feuerwehrmänner, als Ehrenamtler, als ja, als demokratische, empathische, tolle Menschen in diesem Land.
Und da fällt mir ein Artikel ein, den ich vor ein paar Monaten gelesen habe, oder vor ein paar Wochen, von einem Bekannten. Schöne Grüße an den Finn, der mir diesen Artikel zugeschickt. Der hat für Antifa
Hallo
Desaccord
Finn.
in Krefeld hat er einen Artikel geschrieben über das Vehikel des Kulturmarxismus. Als ich den gelesen habe, also das gibt es schon seit den 90er Jahren. Ne? Also Stefan sagte gerade eben auch, die NSDAP war ja früher eine sozialistische gedachte Partei oder so, hat sich dieses Begriffs bedient. Und Antikommunismus und Antimarxismus haben sowohl in Amerika als auch in Deutschland eine sehr lange Tradition. In Deutschland, ne, wegen Bismarck und so, und in Amerika wegen Kaltem Krieg und ne, weil es halt ein sehr kapitalistisches System ist. Und da hat in den 90er Jahren ich meine, das war ein ehemaliger Militär, die Frankfurter Schule, die ja sehr ideologiekritisch war, die ja so Marxismus und Psychoanalyse so vermischt haben, um so das soziale Handeln, gerade auch um Nationalsozialismus erklären zu können, der hat ein ja irgendwie so ein Gespenst zusammengebaut. Es gibt jetzt einen neuen Marxismus und das ist nicht mehr, dass er das Proletariat von den irgendwie befreien will, sondern das neue Proletariat, in Anführungsstrichen, sind jetzt eben Menschen, die in der westlichen Welt auch Nachteile erleben. Und das sind eben im Feminismus sind es eben Frauen, es sind Transpersonen, es sind Schwule, es sind Lesben, es sind Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die in irgendeiner Art und Weise Ausgrenzung erleben. Und daraus entwickelt er dann so eine Theorie, dass Menschen, die ja jetzt alle studiert haben und diesen, in Anführungszeichen, linken Scheiß lernen, die sind ja jetzt alle in den Institutionen und versuchen da eine Art von Kommunismus durchzudrücken. Also eigentlich ist das Antifeminismus, nur versucht er den zu legitimieren. Und darauf springen so viele Menschen an, gerade im Internet. Es gibt Incel-Foren. Heute habe ich mit Andreas Mohrkamp, den kennen ja Leute, die diesen Podcast schon länger hören, auch. Als ich ihm das erzählt habe, worüber wir heute einen Podcast machen, sagte er, oh, ich habe ein, kenne ein Buch oder auch ein Hörbuch, das heißt Die letzten Männer des Westens, ne, wo es darum geht, dass sich ein Mann eben mit diesen traditionellen Gruppen auseinandersetzt und beschreibt, was er da erlebt. Also der ist
Ja, auch
undercover eben
unterwandert.
ja, in Incel-Foren und so unterwegs. Und das zieht sich eben durch die Bank weg. Und das macht das rechte Gedankengut, glaube ich, für Männer so attraktiv. Und das ist so tragisch und dramatisch, dass es dann niemanden gibt, der Männer auf eine andere Art und Weise abholt. Weil so bleibt die Erzählung, die anderen machen was für das neue Proletariat. Für die Männer bleibt nichts übrig. Ihr müsst diesen Kulturmarxismus bekämpfen. Und da sehen sich, also Anders Breivik, ne, 2010, das war so, der rechte Terroranschlag auf der Insel Utøya in Norwegen, der 77 sozialdemokratische Jugendliche erschossen hat und eine Bombe gezündet hat, wo auch noch Leute gestorben sind, der Attentäter von Christchurch, der Attentäter von Halle, alle beziehen sich darauf. Und das ist eine, wenn man einmal im Internet drin ist und in dieser Bubble, da kann man sich so eine Welt zusammenbauen und das ist dann auch, ne, gut mit Corona-Leugnern oder in diesem Schwurbland vereinbar, dass sie sagen, wir kämpfen gegen diesen Deep State. Das ist ja eine Verschwörungstheorie, die hat ja auch was Antisemitisches. Es hat alles diese Erzählung vom Brunnenvergifter. Und auf der anderen Seite steht eben der edle, weiße Mann, der sich selbst verteidigt. Und boah, ey, dann, also darf, ich meine, das ist ja. Ich kann es nachvollziehen, dass das für jemanden oder dass Männer dafür empfänglich sind, aber ich finde das so frech, das zu behaupten.
Jan, ich freue mich, dich so heiß laufen zu sehen. Also ich kann das nur unterschreiben. Also ihr seht uns ja nicht, aber Stefan und ich sitzen so ein bisschen nickend daneben. Vielleicht noch zwei ergänzen. Proletariat kann man gut mal googeln. Da hattest du jetzt mehrfach von gesprochen. Ich glaube, da spricht man so. Übersetzt es mal, Jan.
Ja, das Proletariat sind damals die Arbeiter gewesen. Also in Karl Marx
Genau.
sagte er, es gibt so eine Zweiklassengesellschaft, die einen haben was, die anderen haben nichts.
Die Eliten und das Proletariat so, ne? Und dann hattest du von der Incel-Bewegung gesprochen. Ist halt auch so eine Gruppe der, ich sag mal, so unfreiwillig zur Libertären Lebenden, also auch Männer, die sich zusammengeschlossen haben, in ihrer Kommunikation, so nach dem Motto, die Frauen und der Feminismus ist schuld daran, dass wir keine sexuellen Beziehungen mehr führen dürfen. Also es ist schon krass, und das sind nicht wenige Gruppen. Also es sind wirklich alles Subkulturen, Männersubkulturen, die existieren. Und was sie verbindet, ist, dass sie die Verantwortung für ihre eigenen, also für die Dinge, die sie für ihre eigenen Bedürfnisse abgeben, an die anderen, an die Gesellschaft. Also immer sind die anderen schuld, ne? Also was früher war, ich kriege keinen Job, weil die Ausländer mir die Arbeitsplätze wegnehmen. Da gibt es jetzt vielfältige Verschwörungstheorien. Da ist eigentlich für jeden was dabei.
Ja. Und das ist etwas, ich sage das jetzt mal so hart, das ist schon etwas Männliches, ne, die Verantwortung nach außen abzugeben. Es gibt einen Autor, der ist Lothar Bönisch, das ist mein Mikrofon gerade gestört. Lothar
Ich höre
Bönisch,
dich.
der sagt, dass das ist so die Externalisierung, also eigene Brüche in der Identität woanders dran festzumachen. Also das sieht man in dieser Insel-Szene da sehr deutlich. Und das, ne, das sind ja narzisstische Kränkungen, mit denen die Männer da umgehen. Oder das ist ja eine Reaktion darauf, jemand anders dafür verantwortlich zu machen, dass man selbst so gescheitert ist oder dass das eigene Bild, dass es einen Knacks bekommt. Und da hatte ich mal einen Artikel gelesen über die Wählerschaft der AfD, das war vor oder nach der letzten Bundestagswahl, vor ab 2017, 18, so, um das zeitlich eingrenzen zu können. Da, weil sich ja auch lange so die Erzählung oder der Glaube gehalten hat, es hat was damit zu tun, dass Menschen wirtschaftlich abgehängt sind. Die brauchen eigentlich nur, ne, Geld und dann können sie ihre Bedürfnisse erfüllen und dann war es das auch. Und die Untersuchung hat ergeben, dass das nicht nur daran lag, dass jemand wenig Geld hat oder wirtschaftlich gescheitert ist oder keine Aufstiegsmöglichkeiten hat. Es hat damit zu tun, dass Leute eben einen autoritären Charakter haben oder auch irgendwie, ja, das Wort, ne, narzisstisch ist da auch gefallen, nur das ist ja ein Griff mit vielen Bedeutungen. Aber eine Sache hat, das ist außen auszumachen, also eben nach außen zu projizieren. Das heißt, es ist eher eine kollektive Charaktereigenschaft als ein wirtschaftliches Schicksal. Und darauf kann man reagieren, glaube ich, politisch. Und
Ja.
diese Pointe hebe ich mir aber für den Schluss auf.
Okay.
Ja.
Was mir die ganze Zeit, ich höre dir super interessiert zu und das ist nur, irgendwann blitzte bei mir auf, halt, es ist, also die rechte Seite, angefangen halt beim ganz normalen Rechtspopulismus, ganz normal, nein, beim Rechtspopulismus, bietet einfach vermeintlich leichte Lösungen oder
Ja,
einfache
genau.
Lösungen halt
Ja,
an.
ja.
Die direkt auf den Punkt, was augenscheinlich vielen Männern eben auch entgegenkommt, weil sie die gesellschaftlichen Veränderungen, die sie auch direkt betreffen, halt. Also was Emanzipation angeht, Feminismus angeht und so weiter und so fort, weil sie das in vielen Stellen überfordert, weil sie anders sozialisiert worden sind, weil sie andere Sachen gelernt haben und auf einmal sollen sie anders ticken. Ne, dieses so.
Genau.
Das überfordert eben viele. Und das ist auf der individuellen Seite ist das halt unser Job, den Männern dabei zu helfen,
Ja.
da eben aufzuweisen, dass es kein, dass das nicht was Negatives ist, sich als Feminist zu outen oder sich mit Feminismus positiv zu beschäftigen und auch vielleicht sogar ein Stück weit zu identifizieren und zu verstehen, was Feminismus bedeutet. Nämlich Feminismus bedeutet nicht die Herrschaft der Frauen und dass Frauen das alles wegnehmen, sondern Feminismus bedeutet ja Gleichberechtigung. Feministinnen wollen nicht die Macht oder über uns herrschen, über Männer beherrschen, sondern sie wollen einfach nur das, was wir auch haben. So. Ne, nicht mehr und nicht weniger. Punkt. So, das ist das so. Und unsere Aufgabe als männerfokussierte Berater sehe ich eben auch dahin, den Männern eben zu vermitteln oder mit ihnen das zu erarbeiten. Hey, das ist auch cool, davon profitiere ich auch, wenn ich eben nicht mehr reaktionelle Rollenvorstellungen erfüllen muss und nicht mehr, nicht nur hart, stark und sein muss und nicht weinen darf und meine Gefühle verleugnen muss und so weiter. Sondern dass mich das im Gegenteil eben auch stark macht und mich in meinem Leben und meiner Selbstentwicklung als
Ja.
Mann eben auch nach vorne bringt. Ne?
Ja.
Das ist
Du
so, ne,
sprichst.
Männer im Rechtsextremismus, ne, um hier nochmal wenn man dieses Bild, das ist so einfach halt, ne, das Idealbild, deutsch, weiß, nicht jüdisch, gesund, heterosexuell, ne, eventuell noch im Vordergrund soldatische Tugenden wie
Ja.
Härte, Opferbereitschaft, eignen für Führerschaft, aber gleichzeitig auch Gehorsam halt,
Ja.
Selbstaufgabe, Schmerzresistenz, Orientierung, ein völkisches Ideal, was Familie angeht, halt, ne, mit möglichst vielen rassig reimen Nachkommen. Ne. Vieles
Und
davon, nicht diese klaren rassistischen und völkischen Aussagen, aber vieles davon findet sich ja auch sag ich jetzt mal, in der Backlash-Bewegung, die aus dem rechten Rand der bürgerlichen Mitte eben auch
ja,
kommt.
klar.
Ne. Das ist ja alles sowas auch. Und
Ich finde.
weil es etwas ist, das kann man so übernehmen, das kann man sich dran hangeln irgendwie, das ist
War ja
klar
immer so.
eben, das muss man nicht selber immer wieder neu erarbeiten und in Frage stellen. Wenn
Ich
das einmal
finde
rüber
den
ist, dann.
Punkt,
Ne?
Stefan, ich finde den Punkt so wichtig, den du ansprichst. Diesen Punkt mit diesen leichten Lösungen. Und der ist so verfänglich, glaube ich, für Männer. weil sie eben halt auch Lösungen anbieten für Fragen, die sie sich noch nie gestellt haben.
Ja.
Nämlich, wie möchte ich vielleicht auch als heteronormativer, vielleicht auch als irgendwie normaler Mann sein? Also, worum geht es mir im Leben? Was ist die Geschichte, die ich von mir habe? Also, wie will ich mein Leben führen? Und dann kommt halt tatsächlich das, was du gerade alles gesagt hast, diese Beschallung. Von dieser einen Seite, als echter Mann bist du am besten so. Und wenn sie dann damit scheitern, weil diese einfachen Lösungen natürlich nicht funktionieren, weil sie nämlich eben kein Weg zu echter Freundschaft sind, zu Intimität, zu gutem Kontakt mit sich und anderen, weil es eben nicht funktioniert, landen sie dann vielleicht bei uns in der Beratung und wir müssen, kommen dann ja immer auch zu diesen Männlichkeitsthemen, weil sie halt erzählen, ja, ich bin ja ein ganz normaler Mann. Ich mache ja alles, was mir gesagt wird. Ich versorge meine Familie und so weiter und so fort, ne? Und irgendwie merken sie, sie scheitern trotzdem, weil sie sich ja noch nie Gedanken gemacht, also noch nie, weil sie sich wenig Gedanken gemacht haben, was sind eigentlich meine echten Bedürfnisse als Mann? Also, und dann geht es halt um diese, höre ich mir halt die Geschichten der anderen an. Und dann komme ich auf Gedanken, ja gut, vielleicht zünde ich mal ein Haus an, wo Menschen leben, die hierher gewandert sind. Das scheint sinnvoll zu sein, um hier meine Männlichkeit zu beweisen. Also vollkommene absurden Geschichten, die dann daraus erwachsen, weil die Männer sich selber nicht kennen.
Und ich finde, da gilt es halt für uns als Männerberater oder Menschen in der sozialen Arbeit oder sozialpädagogische arbeitende Menschen halt zu unterscheiden. Da gibt es halt eine Grenze halt, ne? Ich habe ja eben irgendwann mal gesagt, keine Toleranz der Intoleranz gegenüber. Das heißt ja nicht,
Ja.
dass wenn intolerante Männer zu uns kommen, dass wir die wieder nach Hause schicken, ne?
Genau.
Es geht um Institutionen, die für Intoleranz stehen. Es geht für Haltungen, für Äußerungen, wo der Fehler eben meines Erachtens von den bürgerlichen Parteien gemacht wird, dass sich dann eben ein Rechtsaußen angebiedert wird, statt klare Kante zu zeigen. Was auch nochmal historische Gründe hat, sage ich jetzt mal. Auf der einen Seite haben wir die historische Verantwortung, was den Holocaust angeht, eben, und die wird offenkund oder offen scheinbar ja auch wahrgenommen von allen bürgerlichen Parteien, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch eine sehr reaktionäre postfaschistische Tradition, also es hat ja nicht 45 hat ja noch nicht eine wirkliche Entnazifizierung beziehungsweise nicht eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt, sondern erstmal eine schöne Verdrängung, und wir
Ja.
hatten halt auch nicht genug Leute, um den demokratischen Staat aufzubauen, dass er nur von Demokraten aufgebaut werden konnte, sondern eben Justiz, Polizei. Alles hat seine Wurzeln eben noch im nationalsozialistischen Regime, ne, was das Personal angeht. Und ne, die Studentenbewegung hat da versucht, mal so ein bisschen Ordnung zu schaffen, angefangen damit, eine Aufarbeitung zu machen, so. Aber das ist noch längst nicht zu Ende. Siehe jetzt die Strukturen, die immer noch in der Polizei herrschen. Siehe,
Ja.
wie lange Polizisten auf dem rechten Augen blind waren oder teilweise Teil des Problems halt auch waren oder sind eben. Ne? Oder auch in der Bundeswehr. In der Justiz kriegen sie es langsam hin, aber das versucht ja jetzt gerade die AfD auch so wieder ein bisschen zu unterwandern. So, ne? Das ist.
Ja, und tatsächlich auch die verpasste Chance, politische Bildung also zu einem Bildungsschwerpunkt zu machen. Also die Freunde von mir, die Lehrer sind, die sagen, ja, das sind die gleichen Lehrpläne, die wir haben, als wir zur Schule gegangen sind. Und politische Bildung ist doch wichtiger denn je, eben zu sagen, es ist okay, rechte, konservative Meinungen zu haben. Aber das alles muss halt auch unter der Prämisse stehen, wir wollen demokratisch miteinander arbeiten und Lösungen, also rechts und links ist ja irgendwie auch nichts weiter als irgendwie eine Abwägung des Bewahrenden versus des Fortschreitenden, irgendwie zu gucken, also Was wollen wir verändern? Was soll bleiben? Wie entwickeln wir uns weiter mit den Herausforderungen der Zeit? Und dann zu sagen, es gibt Grundregeln. Und jetzt sind echt Leute am Steuer, die sagen, scheiß auf die Regeln, die interessieren mich nicht mehr. Und also, ne, gucken, also uns geht es ja bei uns in unserer Demokratie noch ganz gut, aber wenn man sich echt gerade den amerikanischen Wahlkampf anguckt, die da einen Menschen an erste Stelle setzen, der offenkundig schon einmal versucht hat, die Demokratie abzuschaffen und jetzt auf dem besten Weg ist, es das zweite Mal zu tun. So polarisiert ist das. Also, wo
Ja,
Menschen in zwei verschiedenen Realitäten leben, nämlich
und
in
so
der
weit
roten
müssen wir
oder
ja
der
gar nicht
blauen.
gehen. Ja, wir können nach Ungarn gehen,
Ja,
wir können nach Frankreich gehen,
Österreich.
wir können
Österreich,
nach Polen
genau.
gehen, wobei die das jetzt vielleicht
Ja.
gerade wieder so ein bisschen hinkriegen, aber Ungarn hoffentlich auch. Ne? Jetzt bald. Man hat ja die Hoffnung, ne? Dass da wieder was geschieht. Genau, ja.
Mir fällt gerade eine Geschichte dazu ein. Ich hatte letztens ein Beratungsgespräch, in dem ein mehreren Jahren bei mir ist, dann die Frage gestellt hat: Ja, was ist denn eigentlich so? Was ist denn eigentlich ein Mann? Haben Sie eine Antwort darauf, Herr Mokros? Und dann habe ich, ne, das mit dem Sex, Gender, Desire, ne, diese drei Dimensionen, da dem aufgezeigt. Und habe dann gesagt, so, das ist jetzt hier, ne, heteronormativ, das ist jetzt biologisch gesehen und das ist jetzt geschlechterhabitusmäßig. Können Sie sich auf jedem, in jeder Dimension auf einem Pol irgendwie verorten, wo Sie das machen? Das ist ja Ihre Aufgabe. Wären Sie ganz am Anfang hier reingekommen, hätten sich hier verortet und dann hätte ich einen Arbeitsauftrag gehabt, ich bringe sie jetzt von ihrem Pol da, von ihrem Cis-Pol weg, in die andere Richtung. Hätte der gesagt, ja, da wäre ich gegangen. Und das wäre ja auch Gewalt. Und ich glaube, dass wir da hin müssen und Männern eben Räume anbieten müssen. Und da muss Geschlechterpolitik und Gleichstellungspolitik eben auch ansetzen. Und Männer, denen, die vom Antifeminismus zu befreien.
Ja.
Abs
Genau.
ab, ab, absolut, absolut. Du warst gerade einmal kurz etwas abgehackt, deswegen konnte ich deiner letzten Aussage nicht ganz folgen, aber wir brauchen Antworten, die in diese Richtung gehen. Aber vielleicht versuchen wir auch mal zu überlegen, also wir sind ja nicht hier nur die Jammermänner, sondern wollen ja vielleicht auch mal überlegen, wie wir hier eine Quintessenz hinkriegen. Habt ihr eine Idee, was machen wir denn jetzt? Also, ich hatte halt tatsächlich, was wir auch schon gesagt haben, also andere Botschaften auch zu vermitteln, weil, das habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, was gerade so mitschwingt und was, glaube ich, auch zum Erfolg dieser patriarchalen Männerstrukturen führt, ist, dass ja oft so mitschwingt, die Männer sind das Problem. Auch in so einer Allgemeinheit, ne? So Männer tretet mal zurück, jetzt lasst mal die Frauen, lasst mal die anderen. So, und da gibt es jetzt ja diesen Pushback, von dem man ja eben auch spricht, der ja auch auf Resonanz stößt, ne? Wenn so ein Donald Trump sagt, ich kann in der Umkleide oder ich kann mit den Frauen alles machen, was ich will, und dann wird das so abgewertet als Umkleidetalk. Also alles wird so relativiert. Ja, ich mach schon wieder das nächste Fass auf. Also was machen wir denn jetzt gegen diese rechte Seuche? Wie sind.
Also ich knüpfe da nochmal an, was ich eben gehört habe. Was ich halt ganz wichtig finde, ist, Männer als Personen, oder Menschen und Handlungen voneinander zu trennen halt. Ne? Jeder Mensch ist zu akzeptieren, ist gut, ist. So wie er ist richtig, nur das, was er tut und das, was er gelernt hat und nach außen hin verkörpern will oder unbewusst tut, ne? Damit muss man halt
Ja.
arbeiten. Und dem entgegensetzen, so sehe ich das sowohl in meiner Arbeit als auch im Privatleben, ist halt mit einer klaren Haltung dem zu begegnen halt. Mit einer
Ja.
klaren Haltung Gleichzeitig mit dem Vermitteln von dem, was ich schon gelernt habe, was ich als positive, demokratische, emanzipatorische Werte empfinde, die mich auch in meiner ganz persönlichen individuellen Entwicklung eben nach vorne gebracht haben, diese eben weiterzugeben, beziehungsweise zu helfen, anderen Menschen zu helfen, diese auch zu entwickeln, oder zu lernen. Und dabei muss es nicht eins zu eins die Haltung sein, die ich habe, sondern ne, es geht nur um etwas, was nichts mit Menschenverachtung zu tun hat. So, ne,
Ja.
unterm Strich. So. Und das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber eben mit einer klaren, auch durchaus rigiden Haltung gegenüber rechtsradikalen, rechtsextremistischen, rechtspopulistischen Institutionen, Parteien, Gruppen, Gruppierungen, Männergruppen, ne, entgegenzutreten. Und dass es klar ist, so wo ich stehe, und mich in keinster Weise eben vor solchen Haltungen eben buckel oder annähere, aus einer vermeintlich sozialpädagogischen Perspektive. Man muss da irgendwie ansetzen. Das hat ja auch nicht hingehauen in Ostdeutschland, in den Jugendclubs damals in den 90ern, ne, wo man von wegen akzeptierender Ju Jugendarbeit, alles gut und nett, aber man muss auch sagen, so, ja, du,
Ja.
nee, wir legen hier nicht Lanze auf. Jo, hör mal nicht, ist nicht so. Ne, Störkraft hören wir auch nicht so. Ne, und hier sind alle Nationalitäten, alle Geschlechter sind hier willkommen, so, und du musst damit klarkommen. Und ansonsten bleibst du draußen. So. Ne,
Ja.
und das eben, und das hat man damals da nicht gemacht, und dann wurden diese Jugendhäuser annektiert eben von rechts. Und sowas, was damals in kleiner Form damals dort passiert ist, das passiert teilweise ja, mit bürgerlichen Parteien gerade, so habe ich
Ja,
den Eindruck. Ne?
und auch
Oder
mit
mit anderen Institutionen.
Fußballvereinen.
Ne? So, das okay, dann. Und die AfD freut sich, dass die CDU, dass das Merz ihr Parteiprogramm bei Maybrit Illner zitiert und annektiert. Ja, ne? Das ist so, ja, da
Das
geht es
ist,
halt, genau, das ist so das.
ja, ich kann das, möchte das gerne ergänzen. Also, als Jan, du vorhin sagtest, du hast einen Mann, der fragte nach seinem Männlichkeitsbild, und ich denke, erstmal ist der erste Schritt, nach dem Menschlichkeitsbild zu fragen. Und wir haben die Werkzeuge. Und ich finde das manchmal ein bisschen, also es gibt so diesen Gag, what year is it, dass diese Sachen wieder rauskommen. Also ich hatte in den 90er Jahren, nach diesen Anschlägen, hatte unsere SV-Vertretung, hatte T-Shirts rausgebracht in Regenbogenfarben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also an unsere Menschlichkeit zu appellieren, also, dass wir ein gewaltfreies Miteinander uns erarbeiten müssen mit Wörtern. Da dürfen Meinungen auch vielfältig sein. Und vor allen Dingen, dass wir dagegen setzen müssen, zum einen, aber glaube ich auch Männer anzusprechen als anständige Demokraten mit Werten, die gut sind, die Gutes wollen, die sich einsetzen für Schwächere. Also, es sind ja auch mit Männlichkeit verknüpfte Werte, die wir auch in den Vordergrund bringen und
Ja.
setzen wollen, dass wir mehr sind, also dass wir eben nicht saufende Hooligans, saufende Assis sind, die das Fleisch des Planeten aufessen, sondern dass es eben halt auch einen Großteil von Männern wie uns gibt. Und das ist ja auch, glaube ich, definitiv die Mehrheit, die sich für eine anständige, da kann jeder jetzt selber sich überlegen, was er darunter versteht, anständiges Miteinander einsetzen, weil darüber können wir ja auch immer wieder den Preis deutlich machen, den dieses AfD-Männerbild hat. Und ich finde es gerade ein bisschen absurd, dass ich das sage, aber wenn wir diesem Männerbild folgen, überlegt mal, was bedeutet das für unsere Frauen, also für unsere Ehefrauen, für unsere Partnerinnen, für die Frauen überhaupt, für unsere Töchter, für unsere Kinder? Was bedeutet das für die Menschen, die nicht in so einem heteronormativen Bild sind? Also, ne, jetzt sind es die Ausländer, dann sind es ja die nicht Hetero, dann sind es die Homosexuellen, dann sind es die Frauen,
Die
und so
sind
geht
es
es dann
schon,
weiter.
übrigens.
Genau, ja, sie sind es schon, aber das ist ja der
Ja.
Preis, der jetzt noch hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, und das wird
Ja.
dann zum Mainstream. Und da müssen wir uns mal, Also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch ansprechen müssen. Das ist der Preis dieser leichten Lösungen, die keine sind. Nämlich, dass ganz die Mehrheit der Leute, der Menschen darunter leiden wird, einschließlich der Männer selbst. Jan, möchtest du noch was ergänzen?
Ich würde gerne noch ergänzen, dass geschlechterreflektierte Arbeit beziehungsweise Männerarbeit ein gutes Instrument sein kann, um rechten Tendenzen und rechten Strömungen den Riegel vorzuschieben oder den Zulauf abzudrehen. Ja.
Ja, absolut. Also wir haben das mit dieser Folge heute, Stefan.
Ja, ich wollte doch, das hatte ich mir vorgenommen, dass ich das irgendwann noch mal kurz anspreche. Ihr habt davon auch schon drüber geredet, als ihr in einer Folge eures Podcasts über Scharlatane gesprochen habt. Und ich hab persönlich damit dem zu tun, in meinem Bekanntenkreis eben, also auch ehemaliger Skinhead, Red Skin halt, der jetzt Männercoach ist, so, ne, mit dem ich dann in der Diskussion dann eben ihn gefragt habe, auf was für einer Basis er denn als Männercoach arbeitet. Sozialwissenschaftliche Basis, Sozialwissenschaften ist, ne, und da habe ich nichts zu tun, irgendwie, das ist linksgrün versiffte bla bla bla, ne? Und wo ich dann eben auch beschimpft werde in der Diskussion, eben als, was war das, Woker, Systemling, und so weiter und so fort, und dass es eben nur zwei Geschlechter gibt und so weiter und so fort, ne? Lauter diese Sachen. Und das ist meine Botschaft an euch Männer draußen ebenso, ne, wenn ihr auf der Suche seid irgendwie, wie gehe ich mit meinem Mannsein um? Wer kann mir helfen, mich neu aufzustellen, mich zu finden, durch Krisen zu gehen, mit Krisen umzugehen und so weiter und so fort. Wenn irgendjemand Worte wie Woke als Schimpfwort, Gutmensch, Systemling oder linksgrün versifft oder so etwas benutzt,
Schlafschaf.
ja, Red Flag, so, ne, rote Alarmanlage, das ist niemand, der euch weiterbringen kann, sondern der das Problem einfach nur noch größer macht halt, ne?
Wendet euch an unser Netzwerk Echte Männer reden. Warum seid ihr hier bei den richtigen woken, links-grün versifften Menschen? Nein, Quatsch. Also Politik ist ja nicht unsere Kernaufgabe, sondern wir sind in unserem Netzwerk arbeiten ausgebildete Berater. Also ausgebildete Berater heißt, die haben ein Studium gemacht der sozialen Arbeit oder was Vergleichbares, haben sich also wirklich fachlich, wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und haben auch eine Beraterausbildung gemacht. Und in der Regel sind die auch angedockt an anerkannte Träger der sozialen Arbeit, der Wohlfahrtshilfe und natürlich auch durch öffentliche Gelder zumindest teilrefinanziert. Und ja, das ist halt gesellschaftliche Mitte und nicht irgendeiner, der euch erzählt, ich erkläre dir jetzt, wie Mannsein funktioniert. Deswegen informiert euch gerne bei uns. Wir sind jetzt ja heiß gelaufen, erfreulicherweise. Schreibt eure politische Meinung gerne an emr-podcast@skmev.de. Wir setzen uns gerne mit Meinungen auseinander. Verhelft uns zu einem Shitstorm, damit alle diese Folge hören. Freue ich mich drüber. Und die Papas hier im Raum werden schon ganz heiß. Die müssen gehen. Ich kriege hier Chatnachrichten. Deswegen würde ich sagen, fahre ich mal den Jingle hoch. Jan, mach doch mal die Absage hier. Das war.
Ja, das war der Podcast Echte Männer reden mit Jan
mit Rüdiger
und Stefan.
Super, hat
Ah,
Spaß gemacht.
Jungs, das war doch mega gut.
Schön.
So wird der rechte Rand ausgedünnt hier.